Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Kommt jetzt die Zeit der Non-Tech-Aktien, vor allem in den USA. Und mit wem könnte ich da besser drüber sprechen als mit Tim Schäfer? Grüße nach New York. Hi, Tim.
Hi, Richie.
Wir wollen natürlich neben dem Thema auch insgesamt mal drüber sprechen, wie du selber jetzt die Politik empfindest, wie es bei dir und auch dem Umfeld ankommt, was gerade zum Thema Zölle, wir lesen, hören immer ganz viel und Zollstreit jetzt mit Kanada und Kanada schlägt jetzt wieder zurück und Tesla ist davon angegriffen und plötzlich hat Elon Musk mit Tesla nicht mehr sein wertvollstes Unternehmen, sondern SpaceX ist plötzlich wertvoll, weil Tesla so abgeschmiert ist. All die Themen werden wir auch mal angehen, aber mal so grundsätzlich von dir als Anleger, ja, das ist das ganze Tech-Werte gehen in den Keller, ist jetzt ja schon ein längerer Prozess, so mehrere Monate. War das für dich etwas total Überraschendes oder sagst du ja grundsätzlich, wenn etwas extrem lange gut geht, irgendwann kommt immer der Punkt, wo vielleicht mal ein kleiner Knick kommt oder sagst du, das ist nur eine Delle, warte mal ab, die Tech-Werte erholen sich wieder. Also wie ist deine allgemeine Meinung zum Thema gerade die Tech-Werte momentan Richtung Süden?
Ja, die verdienen halt, die sind halt immer noch Weltmarktführer, diese großen Techs. Und bei denen läuft es weiterhin gigantisch. Die verdienen ja Milliardensummen netto pro Quartal. Und da kommt keiner ran. Also der Burggraben ist extrem tief, wenn du dir anschaust, eine Alphabet, eine Meta, eine Apple und so. Da kommt keiner hin. Also das ist schon sehr gut geschützt. Insofern mache ich mir da keine großen Sorgen. Auch bei einer Amazon und so. Überleg mal, wie groß die Marktanteile sind und die machen so viele Cashflows und die sind so verwurzelt und extrem gut aufgestellt, effizient ohne Ende. Und gleichzeitig investieren sie in die Zukunft. Und zum Teil haben sie sich auch untereinander verschachtelt. Wenn du dir mal die Deals anschaust mit Apple und Alphabet, wer zahlt wem die Milliarden? Und also es ist der Wahnsinn. Also ich mache mir da keine großen Sorgen. Ich habe die im Grunde auch fast alle, bis auf Tesla, diese Magnificent Seven. Aber du, die sind ja auch fantastisch gelaufen, wenn die jetzt mal dieses Jahr schlecht laufen. Da kann ich damit leben. Also die stehen so extrem im Plus und die werden irgendwann auch wieder zurückkehren und da gibt's einen Rebound. Wann der passieren wird, das weiß keiner.
Aber das ist jetzt dann wieder so eine typische Tim Schäfer-Aussage, weil du wirklich jemand bist, der die Dinger kauft und einfach gefühlt liegen lässt, bis man keiner mehr weiß, wo die eigentlich herkommen. Ist es was, wo du sagst, jeder, der sich mit Werten beschäftigt, die auch mal schwanken, der braucht einfach dieses Durchhaltevermögen und auch einen gewissen Weitblick und vor allem auch einen Blick in die Vergangenheit, um zu sehen, wo kommen wir her und dass insgesamt die Lage sich ja nicht grundsätzlich verschlechtert hat. Natürlich waren die Bewertungen immer sehr hoch, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber du sagst es gerade auch selber, die Erträge sprudeln ja auch, die Umsätze sind da. Es ist ja nicht so, dass plötzlich die Umsätze extremst zurückgebrochen wären, sondern die sind ja weiter vorhanden. Also ist so eine ruhige Art wichtig für dich als Investor, gerade beim Tech-Markt, der halt sehr, sehr schnelllebig ist?
Ja, klar, du musst halt dir auch überlegen, wie war das früher? Also Amazon ist einmal eingebrochen, 90% und ich glaube 6 oder 7 Mal um 50%. Also das ist der Wahnsinn. Und wenn du das durchgestanden hast, ja, dann hast du aus einem Einsatz von 10.000 Dollar zum IPO so viele Millionen gemacht, man muss das einfach aushalten können, weil es sind exzellente Unternehmen, ja, die sind so gut aufgestellt, die haben so hohe Marktanteile und die haben so viele auch schützende Patente und so, da kommt niemand hin. Die haben halt jetzt auch ein paar Probleme, auch rechtlich, und die haben, was Übernahmen angeht, haben sie Probleme und vielleicht auch in Europa, überlegt vielleicht Europa da Zölle zu erheben gegen die Tech-Riesen. Also ja, es gibt schon einige Hindernisse, klar.
Gibt es eigentlich so Punkte, wo du sagst, okay, alles toll, du hast gerade beschrieben, man kann sich zurücklehnen, aber gibt es so Signalereignisse, wo du sagen würdest, auch dann würde ich mich vielleicht ein extrem gutes Tech-Unternehmen oder insgesamt von einem extrem guten Unternehmen vielleicht trotzdem mal trennen, weil ich sage ja immer wieder, du bist so der Extrem-Buy-Holder, aber irgendwann muss es doch auch Möglichkeiten oder Impulse geben, wo du sagst, jetzt ist es zu viel, jetzt gehe ich lieber mal raus oder jetzt gehe ich mal mit einem Teil raus. Was müsste bei einer der Werte, die du gerade angesprochen hast, Amazon, Alphabet, Apple, was müsste da theoretisch geschehen, dass ein Tim Schäfer sagt, ich verkleinere zumindest meine Position?
Ja, das macht man dann oft zum schlechtesten Zeitpunkt. Ja, das ist so. Guck dir da an, die Langfristcharts, die sind ja so gigantisch, da muss man einfach dabei bleiben, auch wenn sich mal der Kurs halbieren sollte oder noch stärker einbrechen soll. Das sind eigentlich Nachkaufchancen, ja. Weil die sind so genial, die Gründer und CEOs und Chairman, die diese Giganten leiten. Das ist also, die finden neue Wege, irgendwie neue Sparten und neue Wachstumsmöglichkeiten. Die Cloud zum Beispiel kam dazu, das AI kam dazu und das sind ständig neue Geschichten, die da kommen.
Du sagst ja gerade selber, es sind vielleicht Nachkaufchancen. Du bist ja jemand, jetzt machen wir ganz kurz Werbung für die Invest, da bist ja auch du, auf zweimal am Freitag und am Samstag auf der Bühne stehen, einmal mit Simon Bettschinger, mit mir zusammen, einmal solo. Und da wirst du sicherlich auch wieder über Einkaufschancen sich unterhalten. Wer Tickets haben will, unten findet ihr einen Link zum Anlegerclub, da gibt es kostenfreie Tickets. Aber du bist ja eher nicht auf der Suche nach solchen Einstiegschancen. Ich habe immer das Gefühl, eigentlich sitzt du so an der Seitenlinie und denkst dir, endlich kann man wieder kaufen. Also eigentlich bist du jemand, der sich am meisten sogar über solche Kurse, ja, freut, klingt vielleicht böse, aber nicht ganz so traurig ist, weil es dann eben wieder mal die Chance gibt, einzusteigen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, richtig. Wenn du in der Ansparphase bist, ist das doch eigentlich auch egal, gell? Was ändert ja nichts an deinem Depot großartig. Es sind neue Chancen und wir haben schon stärkere Korrekturen gehabt. Jetzt, wenn du dir meine Tesla anschaust, wie massiv die eingebrochen ist seit Januar. Es gibt auch da politische Widerstände und Leute sind verärgert über Elon Musk mit seinen Sparrunden in Washington. Das ist schon brutal, was er da durchzieht. Da verlieren viele Tausende von Beamten ihre Jobs und die Sorge ist groß, dass das immer weitergeht und auch so Entwicklungshilfe wird eingestellt, sind also Sachen, da wo ich auch denke, das ist ja also, warum will man da bei irgendeinem afrikanischen Staat, der eher am Hungern ist, warum will man da noch sparen? Also ja, also es sind also sehr umstrittene Sachen, aber wahrscheinlich kommt er wieder auch aus der Krise hervor, weil die Aktie ist immer noch um 12.000% gestiegen seit dem IPO oder 10.000%. Also das ist immer noch ein geniales Unternehmen und der wird das auch wahrscheinlich, da bin ich besser Dinge, wird das auch wieder in Schwung bringen und die Krise überstehen. Wir haben eine Absatzkrise und eine Konsumabschwächung in vielen Bereichen. Nicht nur er ist betroffen, sondern auch die deutschen Automobilhersteller und so. Viele haben zu kämpfen, das ist gerade eine schwierige Zeit.
Aber bleiben wir vielleicht gerade bei Tesla als Beispiel. Einmal, jetzt fängt an, Kanada, die haben ja relativ stark, relativ lange Elektromobilität finanziert, unterstützt und haben da auch relativ viel, ja auch Elon Musk zu Geld verholfen einmal. Aber auch in Deutschland, habe jetzt vor kurzem gelesen, irgendwie Januar, Februar diesen Jahres, die Neuanmeldungen von Teslas sind in Deutschland um 75% zurückgegangen. Also auch da. Und ich schlackere mit den Ohren, wenn ich mir manchmal irgendwelche chinesischen Autobauer anschaue, was die aufs Tableau stellen, für 40.000 Euro die wahnsinnigsten Autos. Also glaubst du nicht auch, dass man sagen kann, lang genug haben die deutschen Autobauer den Chinesen auch geholfen und gezeigt, wie man Autos bauen kann? Das war immer so, wenn eine deutsche Firma in China eine Autofabrik aufstellen konnte, durften sie nicht alleine. Sie mussten immer in Kooperation mit chinesischen Firmen. Und die haben extrem viel von uns gelernt. Viele deutsche Autobauer, muss man ehrlicherweise sagen, haben aus Elektromobilität einiges falsch gemacht. Sie haben, schau dir Daimler an, denen ihre Elektroautos sehen einfach nicht aus wie Daimler und deswegen kauft es in China keiner. Also glaubst du nicht, dass gerade E-Mobilität und dadurch auch für Tesla vielleicht jetzt auch doch eine Zeitenwende kommen könnte?
Ja, also BYD ist ja auch fantastisch gelaufen. Die sind ja fast auf einem Allzeithoch. Da ist übrigens auch Warren Buffett Großaktionär, der größte Aktionär. Obwohl er reduziert hat von über einem Jahr, glaube ich, die Anteile. Also ja, die holen auf und die sind günstiger, was du angesprochen hast. Ich glaube, zum halben Preis von einem Tesla kriegst du diesen BYD. Und die sind modern und ansprechend und den Leuten gefällt das. In Deutschland sind die Leute halt immer noch patriotisch. Aber da kommt halt auch viel Wettbewerb rein, ja, für Tesla und Elon Musk. Das ist nicht einfach. Aus dem Grund ist er halt auch mitunter abgestürzt. Aber dann kommen noch andere Sachen mit dazu, seine politischen Aussagen und so. Also der hat sich wirklich komplett verscherzt. Aber sowas sind natürlich auch Chancen als Anleger. Schaust du dir das an, kommen wirklich die selbstfahrenden Autos von ihm.
Oder die Roboter, die Humanoiden, wo ja auch dann Tesla draufsteht, in Anführungszeichen. Also auch da sieht man, es gibt neue Sparten, die aufgemacht werden. Hast du vorher bei anderen großen Tech-Werten gesagt, da ist ja Tesla ebenfalls dabei, dass sie da schon relativ weit mit diesen Humanoiden unterwegs sind, wo dann von der Autokrise vielleicht mal dann plötzlich neue Chancen, neue Absatzmärkte sehen könnte.
Ja, vielleicht wird es auch so eine Art Uber, aus Tesla, dass die dann auch Fahrdienste anbieten, was ja auch geplant ist in die Richtung. So Art Robotaxis und so.
Ja, weil Tesla geht jetzt ja weg von nur Kameratechnik, sondern jetzt auch mit Laser und Radar, weil sie ihre Autos früher öfter mal scheinbar LKWs mit weißen Planen mit einer freien Straße verwechselt haben. Und also auch da merkt man, Tesla entwickelt sich weiter und hat gemerkt, Kameras allein funktionieren nicht, gerade für autonomes Fahren. Du sprichst diese automatisch fahrenden Taxiroboter an, die müssen halt sicher sein und da muss man auch wissen, dass man dem Ding vertrauen kann. Und da gehen sie sicherlich neue Wege und groß genug wären sie sicherlich, um da eine eigene Flotte anzubieten und nicht nur die Autos anderen Flotten verkaufen zu müssen, sondern selber zu machen. Es gibt ja in Deutschland einige Anbieter von, ich glaube, Sixt war das, die Tesla aus ihrem Programm ganz rausgenommen haben, weil sie gesagt haben, der Restverkaufswert danach ist einfach nicht mehr da von dem Auto, das bieten wir nicht mehr an. Also man sieht schon, da muss man gucken. Der Weg ist da sicherlich ein spannender, aber wir wollen ja nicht nur über Tesla sprechen, außer du hast jetzt noch eine wichtige Erkenntnis drüber, sondern ich würde auch gerne mal sehen, ja, die alten Tech-Werte, die verlieren gerade so ein bisschen an Glanz. Ist es für dich so ein, ja, Glory-Moment, wo viele Non-Tech-Werte, die einfach, muss man ehrlicherweise sagen, jahrelang vor sich hingedümpelt sind, so langsam wieder in den Fokus geraten oder vielleicht sogar auch, wenn in Europa irgendwann mal der Krieg vorbei sein sollte, ob es dann auch amerikanische Investoren gibt, die sich sagen, Moment mal, in Europa gibt es ja unglaublich günstig bewertete Aktien. Kann das dann auch sein, dass das dann langsam wieder ein neuer Trend kommen könnte, ein ganz anderes Anlageverhalten entstehen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Das kann sein. Also, weil in den USA hast du immer noch hohe Bewertungen im S&P 500. Das ist ein extrem hohes KGV. Trotz der Korrektur noch teuer. Und insofern wollen sich wahrscheinlich auch amerikanische Anleger globaler aufstellen, weniger abhängig sein vom Heimatmarkt. Dann kann schon so ein Trend geschehen, dass dann auch Geld mehr nach Europa, Asien, vielleicht nach Japan und so fließt. Südamerika auf jeden Fall.
Gibt es gerade so Non-Tech-Werte, wo du jetzt uns einen Einblick in deine Watchlist geben würdest, wo du sagst, das sind so zwei, drei Non-Tech-Werte, die hast du auf der Liste und da guckst du mal drauf und vielleicht kannst du erklären, warum diese für dich interessant sind. Natürlich wie immer, keine Beratung, keine Empfehlung, wir unterhalten uns einfach und die Kamera läuft zufälligerweise mit.
Ja, also was ich habe gekauft, so eine Boeing. Wir haben eine Riesenkrise gehabt und immer noch zu kämpfen. Dann habe ich Estée Lauder eine Position aufgebaut, Kosmetik aus New York. Ich glaube, die Nummer 2 nach L'Oréal. Hat es auch ganz böse erwischt. Der ist in China, der Umsatz komplett kollabiert. Der Vorstand ist rausgeflogen und riesen Personalabbauprogramme und Fabriken zum Teil sind leer und eingestellt und also das ist ein
Also
Riesendesaster.
dann, wenn andere überlegen, oder muss ich raus, denkt sich Tim, jetzt steige ich
Ja,
ein.
genau. Alles, was so Wachstumswerte, so Margenlieferanten sind, so Markenanbieter, die 70% einbrechen, 80%, das ist ja eine Wahnsinnschance. Das siehst du immer wieder, das im Rückblick in diesen langen Charts waren das gigantische Kaufchancen. Und natürlich kannst du auch mal daneben liegen, dann hast du eine Kodak. Dann hast du eine Lehman Brothers, aber so oft passiert das auch nicht bei Großkonzernen, dass eine Sache pleite geht. Oft erholen die sich wieder, kommen voran und schütteln so eine Krise ab. Aber es kann passieren. Sears, was gab es denn da alles? Da gab es ja schon ein paar Sachen, General Motors und so, die pleite gegangen sind. Aber so, oder in Deutschland so eine Wirecard, aber das sind extreme Einzelfälle.
Heißt also, du sammelst wirklich diese ja, runtergefallenen Äpfel wieder auf und weißt genau, von 10 werden ein oder zwei wirklich komplett faulig und die kannst du wegwerfen. Du verkaufst die Aktien nicht, die sind einfach irgendwann vom Zettel verschwunden. Du weißt aber auch in deiner Meinung bisher, dass der Rest die Verluste wieder gut aufholen kann. So also gehst du wirklich auch bei manchen Werten bewusst auch einen Totalverlust ein, weil du sagst, du weißt nicht, ob die Krise vorbei ist, ob es noch weitergeht. Das ist ja immer. Wo stehen wir denn gerade? Nach 10 Jahren weiß man, ob es der richtige Punkt gewesen wäre. Aber ist es auch ein Teil deiner Strategie, wirklich bewusst? Tim Schäfer geht Risiken ein. Super Schlagwort für das aktuelle Video. Aber das sind bewusste Risiken, die du eingehst.
Ja klar, bei Intel oder so, da weiß keiner, wie das weitergeht. Das ist eine Riesenkrise. Die haben die ganzen Technologietrend verpasst mit KI und so. Neuer Vorstand, Kürzungsprogramme. Jetzt verhandeln sie, ob sie vielleicht ihre Fabriken weitergeben nach Taiwan, dass die das managen und so. Keiner weiß, also was da los ist.
Wir drehen jetzt am 1. April, wichtig, und heute Morgen die ersten Nachrichten, die ich gehört habe, hieß es, die Chinesen wollten groß angelegt, oder eines der größten angelegten Manöver um Insel Taiwan komplett von allen Ecken und Enden irgendwas machen. Ich meine, dann wäre es natürlich wieder die Stunde von Intel, weil die Produktionsstätten in USA direkt hätten, was man nicht hoffen, zweiter Kriegsherd braucht keiner auf der Welt. Aber auch da kann, merkt man, es kann relativ schnell sich wieder umschlagen, dass Nachteile plötzlich zu Vorteilen werden. Weil die Idee war ja lange Zeit, dass Intel auch so ein Auftragsverarbeiter wird und für andere auch was herstellt. Aber die Technik, die Verarbeitung, wie klein sie die Chips herstellen können, sind sie einfach noch extrem im Hinterhalt. Hintertreffen, so ist das richtige Wort. Nur wenn halt wirklich Taiwan mal größere Probleme hätte, könnten sie vielleicht wie Phoenix aus der Asche steigen.
Ja, ja, genau. Man hat also da viele Möglichkeiten. Und also man sieht es ja auch in General Electric, die haben auch vieles verschlafen, verschuldet, verschachtelt. Und dann haben sie sich aufgespalten, modernisiert, neues Management kam rein, neue Ideen, Kürzungsprogramme ohne Ende, Schuldenabbau. Und dann kann man sowas wieder in Fahrt bringen, so eine alte Industrie, was irgendwie einen Anschluss verschlafen hat. Man hat es ja auch bei Siemens gesehen, dieses große, langweilige Industriekonglomerat, hat sich aufgespalten, viele Einzelteile, und ist dadurch viel wendiger geworden und moderner. Das also.
Und vor allem ist an der Börse auch sowas unbeliebt, dass man so einen Mischkonzern hat, weil man möchte nur einen Teil davon haben, man muss den ganzen anderen Rotz mitkaufen, dann ist die Aktie lang nicht so viel wert, wie die einzelnen Teile, wenn man sie aufspalten würde. Und du sagst es gerade, Siemens ist ein wunderbares Beispiel mit Healthineers, Energy, was ja alles rausgebracht werden und was vielleicht noch rauskommen könnte. Die haben ja noch ein oder andere Ding im Unternehmen, das auch abgespaltet werden könnte. Siemens hat Vorteile dadurch, weil sie ja selber noch einen großen Anteil behalten, aber die Aktien, die sie am Markt haben, werden halt fairer bewertet vom Markt und dementsprechend steigt auch der Wert, den Siemens für sich in die Bücher nehmen kann. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Hast du einen schönen Punkt angesprochen, da wird es sicherlich spannend, ob da Siemens irgendwann noch das nächste Unternehmen ausgründet oder abspaltet, wie man es immer nennen möchte.
Und auch die Glühbirnen und so haben sie verkauft.
Ausrahmen, genau.
Ja, ja.
Auch davon, also da gibt es schon einiges und da gibt es noch genügend Unternehmen, die da theoretisch auch möglich wären. Jetzt mal zu, wir haben es schon ein bisschen angesprochen mit Elon Musk, der jetzt auch irgendwie im Hunderter verteilt hat für die, ich glaube in Wisconsin, der nächste oberste Richter, der bestimmt werden darf und auch Millionenchecks verteilt hat und die, die abgestimmt haben. Also für, ich will jetzt nicht politisch werben, aber wenn ich jemanden bezahle, wenn eine Abstimmung für eine Person teilnimmt, ist das für mich nicht unbedingt demokratisch. Das ist ja schon eher für mich fraglich. Wie ist so insgesamt, New York ist ja eh nicht unbedingt die Trump-freundlichste Gegend, sagen wir mal so. Deswegen, wenn du jetzt natürlich auch was von dir gibst, wie dein Umfeld es wahrnimmt, muss man sagen, in New York steht Trump eh nicht so gut da. Aber wie, wenn du über die aktuelle Situation, über die aktuellen Zölle, über die Streichung von vielen Regierungsstellen sprichst oder auch, ich habe jetzt gesehen, dass Kanada in einigen Städten in den USA sogar Werbekampagnen geschalten hat, so der Art, wir haben den Handelskrieg nicht angefangen, sondern ihr, dass den Leuten auf der Straße bewusst wird, wenn jetzt ein Auto teurer wird, wenn jetzt Energie teurer wird, wenn jetzt irgendwelche Lebensmittel teurer werden, liegt nicht zwangsläufig an den Ländern, wo das Zeug herkommt, sondern es liegt an USA selber. Also wie wird das in deinem Umfeld so aufgenommen aktuell?
Ja, die Leute sind schon skeptisch und kritisch, was passiert. Und herrscht aber insgesamt eine große Unsicherheit. Guck mal, KI, und das hat nicht nur mit der Regierung zu tun, der ganze Wandel, der technologische Wandel. Wo werden unsere Jobs sein in 5 oder 10 Jahren? Also da werden viele Jobs ersetzt werden. Und als Journalist sehe ich das ja auch. Viele Artikel werden heute geschrieben mit KI, mit ChatGPT und so. Und die Lösung ist fantastisch gut. Also die bringt vieles schnell auf den Punkt. Und dadurch wird auch der eine oder andere Job wegfallen. Dann haben wir Konjunkturkrise, Inflationsprobleme. Also so viele Sachen, Personalabbauprogramme. Die Leute haben schon Sorgen. Insgesamt, also und dann kommt noch Trump obendrauf, der vieles verändert, vieles klingt verrückt, manches macht aber auch Sinn, ist nicht alles komplett verrückt, also in seiner ersten
muss auch, ganz kurz, muss auch eins bedenken, wir auf unserer Seite des großen Teiches sehen halt immer nur Trump, oh Gott, wie schrecklich, aber Trump macht halt Politik für Amerika und nicht für uns, deswegen habe ich auch schon manchmal, auch wenn es komisch klingt, Trump in Schutz genommen, weil er tut eigentlich das, für das er hoffentlich gewählt wurde, für Amerika hoffentlich was Gutes ausbaldovern, wobei manchmal sieht es halt eigenartig aus. So, und jetzt habe ich unterbrochen, Verzeihung. Ja. Das kann ich auch selber sagen wollen. Manchmal kommt da auch was ganz Gutes dabei raus, definitiv für die Amerikaner.
Ja, in der ersten Amtszeit hat er also die Steuern gesenkt. Für die Unternehmen war das super. Und dann hat er so eine Motivation geschaffen, so einen Anreiz, dass du als Produzent deine Produktion nach USA verlagerst. Und das war sehr, oder das ist sehr attraktiv. diesen ganzen mit der niedrigen Besteuerung in den USA. Die Unternehmensbesteuerung ist eine der geringsten weltweit hier. Und das hat er dann, kam noch Subventionen dazu und für so große Autobauer, das ist total clever gemacht eigentlich. Aber alles natürlich America first, was du angesprochen hast, Richie. Das ist alles dahinter. Der will halt die Wirtschaft hier ansiedeln, die großen Konzerne hierher bringen. Aber es macht ja auch Sinn, es ist ein riesen Markt, ja, global. Also wie viele Menschen leben hier, ist ein gigantischer Markt. Insofern macht es Sinn, wenn eine BMW, eine Mercedes, wenn die hier produzieren, dann sind sie direkt vor Ort, haben steuerliche Vorteile. Also das ist auch vieles, macht durchaus Sinn.
Ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt bei den Zöllen für gefertigte Produkte. Problematisch ist für eine Volkswirtschaft eher, wenn die Rohstoffe, die man braucht, um zu produzieren, auch mit Zöllen unterlegt werden. Klar, du hast gesagt, zum Beispiel Daimler hat auch schon Werke in den USA, deswegen ist jetzt die Erhöhung der Zölle auf Automobile nicht ganz so schlimm, weil die eh schon in den USA produzieren, aber wenn halt die Rohstoffe, die man zum Produzieren importieren muss, ja, jetzt sind wir wieder bei Kanada zum Beispiel, und da kommen die Zölle drauf, da kommt man halt nicht drum rum. Und das ist halt die Frage, ob da die importierte Inflation, wenn man sich darüber als Land reinholt, langfristig wirklich gut sein wird für das Land.
Ja, das ist genau, das ist ein kritischer Punkt, da hast du recht, das ist nicht so ohne, das ist gefährlich, was die Preisspirale angeht und so. Aber da wird auch viel, weißt du, da werden viel Sprüche gemacht und am Ende setzt er sich dann doch hin und findet eine Lösung. Und am Anfang ist der Ärger groß und das Chaos, aber er lenkt oft ein. Also gerade wenn es dann auch Gegenschläge gibt von der anderen Seite, die sagen, ja, du haust bei uns die 25% auf die europäischen Autos drauf. Und dann machen wir das Gleiche mit deinen Tech-Konzernen. Und dann ist der Ärger bei denen halt groß. Und insofern setzen die sich alle zusammen. Und dann gibt's irgendwo, trifft man sich irgendwo in der Mitte. Also das,
ich glaube, das ist auch das Problem häufig. Das Zölle kommen und Co. ist ja für viele irgendwo bewusst. Und das ist dann okay. Aber ich glaube, als Unternehmer, wenn du dich auf eine Situation nicht einstellen kannst, weil je nachdem, wie viel Anschläge pro Minute man auf Twitter raushaut, gibt's jetzt eine Nachricht, nach 20 Minuten die nächste, dann wieder eine, die komplett was anderes ist. Ich glaube, das ist für viele, die im Management von großen Unternehmen arbeiten, die steuern müssen, und diese Unternehmen sind nun mal schwerfällige Tanker und keine Schnellboote, ist es, glaube ich, schon relativ anspruchsvoll. Und ich glaube, da muss man sich erstmal auch dran gewöhnen, als Unternehmer, als Gesellschaft. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur eine Art von Trump zu sagen, hey, wir müssen reden. Anstatt das zu sagen, sagt er halt, hey, 25% Zölle. Das ist aktuell die Situation. Man merkt ja häufig, ist nur eine Ankündigung und danach verschiebt man das und dann verschiebt man es nochmal und irgendwie kommt es dann auch gar nicht mehr zustande. Und vielleicht ganz kurz, was interessant ist, was irgendwie meist nicht so bewusst ist. USA hat aktuell knappe 345 Millionen Einwohner, in der EU wären es 450. Nur wir werden uns halt einfach nicht einig untereinander. Das ist ein Riesenvorteil, dass die Einwohnerzahl in den USA, die zwar geringer ist, aber einfach die einheitlich vertreten werden und nicht wie bei uns sehr, sehr zersplittert. Also man kann zwar sagen, bei uns gibt es noch größeres Nachfrage, ja, Pool, aber da gibt es so viele unterschiedliche Regeln, was es auch nicht unbedingt einfacher macht bei uns.
Ja, genau. Also ich bin da zuversichtlich, die werden sich alle am Ende zusammensetzen und dann wird man da irgendwo eine Lösung finden. Irgendwo in der Mitte, und da wird ein Kompromiss sein und dann gibt's wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt's, das ist halt seine Politik. Aber das ist schon durchdacht. Also die Leute sagen, der ist doof und der ist verrückt und so. Aber du wirst ja auch nicht gewählt, wenn du so doof bist. Also der ist schon clever irgendwo auch, wie der das macht, oder? Also
bei manchen muss man sagen, entweder hat er extrem gute Berater im Hintergrund, manchmal hat er einfach auch extrem Glück, hat man das Gefühl. Bei manchen, wenn es gerade um seine Kryptopläne geht, geht er halt extrem unbeholfen vor. Und da muss man echt sagen, da macht er sich selber die Taschen voll und keiner sagt was dagegen. Das muss man einfach auch sagen. Und in der Position, auch da, kann es eigentlich eingestehen, Kritik an der Person zu üben, aber in der Position als Präsident selber sich über irgendwelche zwielichten Kryptoprojekte die Taschen voll zu machen, ist halt einfach auch fraglich. Aber wir haben es vorher schon gehabt, wichtig ist, dass der amerikanische Staat, das Volk, einen Mehrwert davon hat. Und da muss man irgendwann mal Zwischenbilanz ziehen. Das ist am Anfang natürlich, hat er auch gesagt, das wird erstmal richtig wehtun, da rappelt's erstmal. Ich werde übrigens mit Holger Fink und Christian Röhl ein 100-Tage-Trump-Recap-Video drehen. Da bin ich mal gespannt, was die zwei dazu sagen haben. Aber ja, er hat angekündigt, diese Amtszeit wird am Anfang erstmal schmerzhaft sein. Und da hat er recht. Und er hat auch vieles von dem, was er anfangs angekündigt hat, was er tun möchte, auch wirklich getan. Das sind wir halt in Deutschland und Europa nicht gewöhnt, dass Politiker das tun, was sie sagen, ganz am Anfang schon. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Also es bleibt da definitiv spannend. Ich bin da ganz bei dir, dass wir jetzt einfach neue Zeiten haben. Tech-Werte brechen ein. Klassische Werte werden plötzlich vielleicht doch wieder interessanter. Und politisch das typische Einerlei, das sichere, das ist erstmal Geschichte. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht.
Ja, und Rüstung läuft, gell? Diese ganzen Rüstungswerte. Guck dir mal die Rheinmetall an und so verdoppelt seit Jahresbeginn. Mehr als verdoppelt, ist der Wahnsinn.
Ich war vor kurzem bei einem anderen YouTuber zu Gast, wo wir auch über Rüstungswerte gesprochen haben. Da sagte ich auch, Rüstung ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, wenn man nicht rückwirkend schaut. Ohne die Investition in Rüstung hätten wir hier das, was wir jetzt machen, kein Internet. ARPA hat damals Internet entwickelt. Wir hätten keine Mikrowellen, Zweiter Weltkrieg über Radar, da kam es her. Wir hätten kein Penicillin, wir hätten keine Computer, also ganz viel GPS, ja, all diese Dinge, die kamen eigentlich aus der militärischen Forschung her. Das heißt nicht, dass ich deswegen Krieg gut finde. Ich wurde dann gesagt, auch in den Kommentaren, ja, den müsst man an die Front schicken, wenn dafür im Militär gut ist, sage ich nein, aber wenn wir nichts im Militär tun, dann kommt die Front halt zu uns, wenn man sich nicht verteidigen kann. Und das ist halt das Problem. Es geht halt nicht mehr ganz komplett blauäugig zu sein, und wenn sich die Spielregeln ändern, wenn sich das Zusammengefüge einfach ändert, dann muss man sich zumindest aufstellen und verteidigen können, weil sonst muss man keine Leute an die Front schicken. Die kommt selber zu uns an die Front, wenn man ganz problematisch sich das erwehrt und einfach die Augen zumacht und hofft, es passiert nichts. Das ist einfach eine Tatsache. Und du sagst es schon, die Unternehmen haben sich gut aufgestellt, stellen sich ja weiter gut auf. Und auch da habe ich die Hoffnung, dass wir als Zivilgesellschaft vielleicht daraus auch mittelfristig was lernen. Jetzt mal gesponnen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in 20 Jahren Lieferungen von Paketsendungen in ferne Länder irgendwo oder beziehungsweise auf dem Land, gerade in den USA gibt es ja Gemeinden, die einfach weit erschlossen sind, häufiger mit Drohnen gemacht werden, weil einfach jetzt leider der Krieg starker mit Drohnen geführt wird, plötzlich die Drohnentechnik in Fokus gerät und mittelfristig dann, denke ich mal, auch Drohnen stärker in die Zivilgesellschaft eingeführt werden können. Einfach mal eine Hypothese. Ich bin mal gespannt, was ich in 20 Jahren zu sage, ob ich dann recht hatte oder komplett daneben gelegen habe.
Ja, das macht schon durchaus Sinn, ja, auf jeden Fall. Und das, warum sind die so erfolgreich, diese ganzen Rüstungskonzerne? Du hast halt den Staat als Auftraggeber und der hat endlos Geld. Und du kriegst dann halt da eine Rechnung bezahlt, du kannst dann entsprechend investieren in Forschung und Entwicklung, kannst Leute einstellen, kannst ins Risiko gehen, weil das Risiko ist eigentlich gar nicht da. Kriegst immer dein Geld und du hast dadurch Planbarkeit. Deswegen geht's denen gigantisch gut, wenn du mal guckst, Lockheed Martin, Raytheon, wie sie alle heißen, Northrop, General Dynamics, die laufen alle langfristig gigantisch. Die zahlen Dividenden, die verdienen zig Milliarden, ist der Wahnsinn.
Und jetzt erst recht, weil einfach die Nachfrage jetzt wesentlich stärker ist, als es noch vor 5 oder 6 Jahren war. Das ist ganz klar. Natürlich war es in Friedenszeiten schöner. Mir wäre es auch lieber, dass wir diese Firmen nicht brauchen. Aber die Welt hat sich momentan zumindest zu einem anderen gedreht. Ich würde sagen, mit dem nicht ganz so schönen Thema schließen wir das Ganze. Aber um es nochmal glücklicher zu machen, ich wiederhole es nochmal. Denkt dran, Tim Schäfer auf der Invest. Lasst ein paar Kommentare hier. Haut mir auch gerne meine Kommentare zum Thema Rüstungsindustrie um die Ohren. Seid aber fair und sachlich und schreibt hin, welche Argumente ihr gegen meine habt. Ich setze mich gerne damit auseinander, aber einfach nur zu sagen, dann schickt er an die Front, wenn er Militär gut findet, ist einfach falsch. Weil, wie gesagt, es geht darum, dass man sich selber verteidigen muss und dann kommt halt der Krieg zu einem, wenn man nichts dagegen tut. Und insgesamt natürlich verfolgt auch Tim und seinen Blog. Ist einfach, wer Tim nicht kennt, googelt einfach nach ihm, dann findet ihr seinen Blog. Ich glaube, jeder, der sich hier draufgeklickt hat, kennt dich schon bereits. Und dementsprechend von meiner Seite aus, Tim, spätestens in knapp einem Monat sehen wir uns. Ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin, Tim.
Okay, mach's gut. Ciao.